Ich möchte etwas erzählen über die neuromuskulären Erkrankungen. Und davon gibt es sehr, sehr viele und sehr viel unterschiedliche. Und die werde ich nicht alle in der kommenden 15 Minuten besprechen. Ich möchte mich auf eine konzentrieren, und das ist die spinale Muskelatrophie, weil es dort sowohl in die internationale Fachliteratur ein paar sehr interessante Studien gegeben hat, die auch zu einer Umwandlung von der Therapie geführt haben, als auch in unsere eigene österreichische Fachliteratur. Für diejenigen, wo die neurologische Vorlesungen vielleicht schon ein bisschen weiter weg sind, hätte ich gerne kurz die Klinik und die Pathophysiologie von der spinalen Muskelatrophie besprochen, um dann zu besprechen, wie das neue Medikament eingreift auf die Pathophysiologie und was das genau für Effekte bringt. Die SMA ist eine monogenetische Erkrankung, autosomal rezessiv vererbt. Es gibt wahrscheinlich ungefähr 1 pro 6.000 Patienten. Und die Erkrankung führt zu einer Degeneration von Motoneuronzellen im Rückenmark und damit zu einer Parese, die meistens symmetrisch ist, vor allem die proximale Muskeln betrifft und beinbetont ist, wobei es auch Patienten gibt, wo die axiale Muskulatur betroffen sein kann. Genetisch beruht das dann alles auf einer Mutation in das SMN1-Gen, das seine Funktion verliert, und damit kann das SMN-Protein, das für das Erhalt von Motoneuronzellen notwendig ist, nicht mehr produziert werden. Der Grund, dass auch SMA-Patienten trotzdem Muskeln und Muskelfunktion haben, ist, dass wir in unserem Genom nicht nur ein SMN1-Gen haben, aber auch ein oder mehrere Kopien von einem SMN2-Gen, das zwar nicht so gut funktioniert, aber einen Teil von der Funktion übernehmen kann. Und das funktioniert dann so. Bei uns ist es so, dass wir hier das SMN1-Gen haben. Das Gen wird abgelesen, wird ein Pre-Messenger-RNA geformt und dann schlussendlich ein Messenger-RNA, und das besteht aus 3 Exonen, die Exonen 8, 7 und 6. Und wenn alle 3 die Exonen im Messenger-RNA drinnen sind, wird ein normales funktionierendes SMN-Protein geformt. Bei den SMA-Patienten fehlt das SMN1-Gen, wir haben nur ein SMN2-Gen, und auch dort wird ein Pre-mRNA geformt. Das sieht ziemlich ähnlich aus, aber es gibt leider eine Mutation extra als Unterschied zwischen SMN2 und SMN1, und diese Mutation sorgt dafür, dass nicht alle 3 die Exonen von Pre-Messenger-RNA in das Messenger-RNA aufgenommen werden, aber nur 2, und damit ist das Eiweiß, das SMN-Protein, auch kleiner, verkürzter und deutlich weniger funktionell. Und deswegen haben die Muskeln und haben die auch Muskelfunktionalität, aber es ist weniger und nimmt es im Verlauf der Erkrankung ins Leben ab. Wir alle haben unterschiedliche Zahlen von SMN2-Kopien in unserem Genom. Uns kann das herzlich wurscht sein. Für die Patienten mit SMA ist das ein ganz wichtiges Unterschied, weil die Zahl von Kopien bestimmt die Ernst der Erkrankung. Wobei so ist, dass Patienten mit einer Kopie so krank sind, dass das oft schon pränatal auftritt, dass Patienten mit 2 Kopien, die, was man die Typ 1 SMA bekommen, wo schon mit sehr jungen Säuglingenalter die ersten Symptome auftreten können, hat man 3 Kopien, ist man in die mittlere Gruppe, dann hat man ein SMA Typ 2, das ist ein Kind, wo die Erkrankung so mit 1,5 bis 1,5 Jahre anfängt. Und hat man 3 oder 4 Kopien, dann kann es auch sein, dass die Erkrankung erst später ins Kindesalter oder sogar ins Erwachsenenalter entsteht. Klinisch ist der Unterschied dann, dass Typ 1 die Wernicke-Hoffmann, wobei Dr. Wernicke noch eine kleine österreichische Komponente ist, ein Grazer Neurologe aus dem 19. Jahrhundert, Kinder, die schon in die ersten Wochen ihres Lebens die Symptome von Muskelschwäche bekommen, die auch schnell Atem- und Schluckprobleme dazu bekommen, die eigentlich nie sitzen können ohne Unterstützung und traurigerweise auch schon in den ersten 2 Jahren oft versterben. Das Typ 2 ist etwas weniger ernsthaft, treten die Symptome mit 1,5 bis 1,5 Jahr das erste Mal auf. Die Kinder können sich oft alleine hinsetzen, gehen geht meistens nicht. Die Lebenserwartung war stark beschränkt, ist mit besserer Unterstützung schon deutlich mehr geworden, aber ist noch immer deutlich kürzer als bei gesunden Personen. Und dann gibt es noch ein Typ 3, wo die Symptome per Definition erst nach 18 Monaten auftreten. Das sind Kinder, die oft zumindest am Anfang gehen können, aber mit fortschreitende Erkrankung die Gehfähigkeit auch wieder verlieren können, aber die meistens keine Änderungen in ihrer Lebenserwartung haben. Und dann in den letzten Jahrzehnten sind dann noch zwei Typen dazugekommen. Das sind die mit nur ein SMN2-Genkopie, das Typ 0, wo schon pränatal deutliche Bewegungsarmut und schwacher Auftritt, und ein Typ 4, wo die ersten Probleme erst im Erwachsenenalter auftreten. Das Medikament, das alles anders machen soll, heißt Nusinersen, und neben die Abbildung von die Verpackung habe ich auch ein Molekülformul hineinkopiert. Das werde ich nicht mit Ihnen besprechen. Ich möchte das nur zeigen, um zu sehen, dass das ein wirklich großes Molekül ist. Und das ist wichtige Information, weil das heißt, dass es nicht über die Blut-Hirn-Schranke kommt und deswegen alle Verabreichungen intrathekal statthaben müssen und die Patienten durch mehrmals Lumbalpunktion untergehen müssen. Wie das wirkt, das ist ein sogenanntes Antisense-Oligonukleotid. Und wenn wir noch mal kurz schauen auf, wie die Erkrankung eigentlich entsteht, man hat das Pre-Messenger-RNA hier mit die drei Exonen, die letztendlich für ein SMN-Protein kodieren müssen. Bei Patienten mit SMA kommen nur zwei Exonen tatsächlich in das Messenger-RNA. Und das ist wegen dieser Veränderung hier, die dafür sorgt, dass beim Auslesen von Pre-Messenger-RNA das eine Exon übersprungen wird. Und das Nusinersen, Antisense heißt, dass es in gegengestellte Richtung von das normale RNA auf das RNA klebt und damit eine Art von Brücke formt, sodass diese Schnittstelle übersprungen wird und alle drei die notwendigen Exonen tatsächlich ins Messenger-RNA aufgenommen werden und auch ein normales Protein geformt werden kann. Und das wirkt nicht nur in Theorie. In der Praxis gibt es jetzt zwei randomisierte, kontrollierte Studien, wobei manche Patienten Sham Lumbalpunktion untergangen haben und manche tatsächlich das Nusinersen bekommen haben. Und was man sieht, ist in einer Score, die für diese Kinder meistens benutzt wird, eine funktionelle Muskelscore, dass die Kinder mit Nusinersen 4 Punkte dazu gewinnen und die Kinder ohne Nusinersen sogar einen Punkt verlieren. Das sieht sich sehr toll an, aber um das wirklich gut zu interpretieren, muss man auch auf die Kurve von den nicht behandelten Kindern schauen. Und da sieht man, dass in die ersten Monate auch die eine Verbesserung von der Muskelfunktion haben. Das ist nicht, weil es einen Placebo-Effekt gibt, aber das ist, weil Kinder in diesem Alter, und das sind alle Kinder von 2-3 Jahren maximal alt, sich eigentlich motorisch rasant entwickeln müssen. So, es kann sehr gut so sein, dass obwohl die Hammersmith-Score von den Kindern, die behandelt sind, deutlich besser ist nach 1,5 Jahren, trotzdem den Rückstand, den die haben auf ihre Kameraden in der Kindergarten, eher größer geworden ist, weil die anderen Kinder sich noch viel mehr entwickelt haben. Und wenn man sich die Score anschaut, dann sieht man das auch. Die Score behält 33 Items von alleine sitzen bis springen und Treppensteigen. Und mit jede 3-4 Punkte springt man eine Kategorie motorische Milestones weiter. So ein Kind zwischen 1 und 2 sollte eigentlich vielleicht 10, 15 Punkte dazu gewinnen. 4 Punkte ist schon relevant, heißt, dass man etwas Wichtiges extra kann, dass man sitzen kann statt nur liegen, dass man vielleicht aufstehen kann und mit Hilfe stehen statt nur krabbeln und kriechen. Aber 4 Punkte Gewinn reicht nicht aus, um eine normale Entwicklung als Kind zu haben. Auf Basis von diesen Studien ist sowohl in Amerika von der FDA als in Europa von der EMA beschlossen worden, die Nusinersen zuzulassen, nicht nur für die Patientengruppen, die untersucht worden sind, aber für alle Alterskategorien und alle Subtypen von SMA. Und das ist basiert auf theoretische Ideen über die Wirksamkeit und auf noch nicht publizierte Daten. Und davon hätte ich gerne auch noch kurz ein paar mit Ihnen besprochen. Wichtig dabei ist, dass die SMA eine progrediente Erkrankung ist und bleibt. Es ist nicht nur so, dass die Kinder krank werden, Muskelfunktion verlieren und dann eine Plateauphase erreichen, aber diese Studie hier, und da kann ich nicht nur Neurologie mit einem holländischen Akzent, aber auch tatsächlich holländische Daten Ihnen zeigen, da gibt es Patienten mit SMA 2 in blau und SMA 3 in rot, und da ist einfach in jedem Jahrzehnt geschaut, was die durchschnittliche Muskelfunktion von den Patienten ist. Und dann sieht man, dass auch wenn man von 20 nach 30 Jahren oder von 30 nach 40 Jahren geht, dass man noch immer Muskelfunktion verliert, sodass es auch bei einem 18-, 20-Jährigen Sinn macht, noch mit einer Behandlung anzufangen, weil die noch weitere Muskelfunktion zu verlieren haben. Was es dann an Daten gibt, das ist unkontrolliert und noch nicht peer-reviewed, somit eine gewisse Vorsicht zu genießen. Aber statt diesem Verlauf, wobei das jedes Jahr ein kleines bisschen schlechter werden soll, sieht man, dass bei Patienten, die jetzt 1000 Tage verfolgt sind, diese Hammersmith-funktionelle Score eigentlich gleich bleibt. Und wenn man das etwas anderes testet und die Patienten einfach 6 Minuten gehen lässt und schaut, wie weit die kommen, dann kommen die nach ein paar Jahren Nusinersen-Therapie ungefähr 100 Meter weiter als am Anfang. Auch deutlich anders, als was man von dem natürlichen Verlauf eigentlich erwarten würde. Das ist die eine Seite, wobei man nicht nur die Patienten, wo man gerade die Diagnose gestellt hat, versucht zu behandeln, aber auch die Patienten, die schon älter sind. Und die Frage, die sich stellt, ist, vielleicht ist die Behandlung eigentlich schon zu spät, sollte man früher dabei sein und am liebsten präsymptomatische Patienten schon behandeln. Und das hat man auch schon versucht, indem man natürlich weiß, dass bei genetische Erkrankungen nicht nur die Patienten selber angetan sind, aber dass die Geschwister ein erhöhtes Risiko haben, auch die Erkrankung zu bekommen. Und man hat alle neugeborenen Geschwister von Patienten, die in die anderen Studien inkludiert sind, hat man auch auf SMA getestet und manche davon auch schon mit Nusinersen behandelt, vordat die ersten Symptome aufgetreten sind. Das haben die mit 2 Kategorien Patienten gemacht. Und da kann man nur von der Zahl von SMN2-Kopien reden und nicht von einem SMA-Subtype, weil die noch keine Klinik haben. Aber das sind im Rot die Patienten mit 2 Kopien und im Grün mit 3. Und wenn wir dann kurz zurückgehen zu der Klassifizierung, dann würde das heißen, dass die Patienten in Rot ein Typ 1 mit schon Problemen die ersten Wochen, Schluckprobleme, Atemproblemen, nie sitzen lernen und eine sehr stark verkürzte Lebenserwartung sein würden. Und die Patienten in Grün, wahrscheinlich Patienten, die nach ein halbes bis eineinhalb Jahren die ersten Beschwerden bekommen und vielleicht sitzen können, aber wahrscheinlich nicht gehen. Und wenn wir dann schauen in die rote Kategorie, so die Kinder, die, wovon man erwarten müsste, dass sie nicht sehen können, sitzen könnten, dann sieht man, dass die alle, wenn mit 7 Monaten sitzen können, dass die meisten auch mit 8 Monaten anfangen zu stehen und dass sogar ein Viertel von den Patienten mit 15 Monaten geht. So ein deutlich besser, als was man eigentlich erwarten könnte. Und dass die Patienten mit 3 Kopien, die von der Geburt an mit Nusinersen behandelt sind, sind nur 4 Patienten, aber die sind alle selbstständig gegangen. Dann würde man sagen, das ist alles Hosanna. Wieso schreibt die Kronenzeitung dann über Kinder in Steiermark, die das Mittel nicht bekommen? Und das hat, so wie oft im Leben, mit Geld zu tun. Das Nusinersen ist einer der weltweit teuersten Medikamente, die es gibt. Geschätzte Preis im ersten Jahr ist so ungefähr 700.000 Euro und da muss man lebenslang behandelt werden und jedes Jahr wird das dann so zwischen 350 und 400.000 Euro kosten. Jedes Mal, dass das Medikament verabreicht wird, muss das mit einer Lumbalpunktion passieren. Das ist natürlich für jedes Kind sowieso eine Belastung und für Kinder mit SMA noch mehr, weil die axiale schwach auch dazu führt, dass die oft schwere Skoliosen haben, mehrmals in der Wirbelsäule operiert werden müssen und dass die Lumbalpunktion natürlich noch schwieriger und unangenehmer macht. Und von der Effektivität ist es so, dass ein deutliches Effekt da ist, aber dass auch viele behandelte Patienten noch immer bleibend invalide sind. Für die Zukunft gehen die Entwicklungen in 2 Richtungen. An der einen Seite kommt die Frage, ob man nicht eine neugeborene Screening für SMA machen muss, weil es eine behandelbare Erkrankung zumindest zum Teil geworden ist, wo man deutliche Hinweise hat, dass frühe Behandlung mehr bringt als warten, bis die Symptome kommen. Und an der anderen Seite ist die Frage, was man machen muss mit Patienten mit relativ milden Phänotypen, die schon etwas älter geworden sind. Was ich hoffe, dass Sie sich noch merken, wenn Sie nach Hause fahren, ist, dass die spinale Muskelatrophie eine seltene monogenetische Erkrankung ist, zu symmetrische Paresen und Atrophie führt, dass es mehrere Subtypen gibt, wobei die ersten 3 auch tatsächlich eine Lebenserwartungsverkürzung mit sich bringen, dass es bisher keine Therapie gab, aber jetzt die Nusinersen-Antisens-Therapie, dass das dafür sorgt, dass das verkürzte SMN-Protein auch bei SMA-Patienten wieder funktionell gebaut werden kann, aber dass es noch viele offene Fragen gibt, vor allem über die Preis- und über die Indikationsstellung. Vielen Dank.